Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, euch zu sehen. Also mit dem Haarwuchs hatte ich keine Probleme. Also ihr könnt es einfach so machen wie ich, denn es ist ideal. Ja, und ich begrüße auch euch alle, die irgend vor einem Gerät da dabei seid. Es ist einfach schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und wie Doris sagte, wir sind im Johannesevangelium. Wir machen sozusagen gemeinsam eine Bergwanderung und heute sind wir in Kapitel 5. Und ich lese, was da steht, die ersten Verse aus Kapitel 5. Ihr habt die Verse auch in eurem Flyer abgedruckt. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: Willst du gesund werden? Mal soweit der Bibeltext. Das muss ein schrecklicher Augenblick gewesen sein, als Jesus so in die Halle kam und überall sind da Menschen in Not. Und sein Blick bleibt bei einer Person hängen, bei einem, der 38 Jahre lang da krank lag. Und dann geht er hin und er stellt ihm eine komische Frage. Willst du gesund werden? Ich meine, was für eine Frage. Jesus wusste, dass diese Person litt und das jetzt schon so lange. Weshalb diese Frage? Jesus stellt die Frage nicht, weil er eine Information brauchte. Als Sohn Gottes wusste er die Antwort. Jesus stellt die Frage, damit dieser Mann formulieren konnte, was in seinem Herzen ist, sozusagen um ein Bekenntnis zu geben. Und das ist wichtig, wenn wir in den Evangelien lesen. 45 Mal gibt es die Stelle, wo Jesus eine ganz konkrete Frage stellt. Nicht eine rhetorische, sondern in eine spezifische Situation hinein, wo er jemand mit einer Frage herausfordert. Wo er jemand herausfordert, dass das rauskommt, was zutiefst im Herzen ist, was für eine Überzeugung da drin steckt. So sind die Antworten bei diesen 45 Stellen immer auch ein Schlüssel, um das, was da geschieht, zu verstehen. Und bei unserem Mann kommen 2 Überzeugungen zum Vorschein. 2 Dinge, die ganz tief in seinem Herzen sind. Vers 7, der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Und dann, wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Das Erste, mir hilft niemand. Deshalb geht es mir schon schlecht. Deshalb bin ich noch hier. Deshalb bin ich immer noch krank. Wenn mir jemand helfen würde, hätte ich dieses Problem nicht. Und das Zweite, die anderen stehen meinem Glück im Weg. Die anderen schnappen mir ständig das Glück vor der Nase weg. Wenn die nicht da wären, könnte ich ins Wasser, wäre ich gesund. Aber die anderen stehlen mir immer die Chance. Wenn die anderen nicht da wären, ging es mir gut. Seine Antwort macht deutlich, worauf sein Herz gerichtet war. Auf die Hilfe anderer, auf andere Menschen. Und er war hoffnungslos, er war enttäuscht, wütend auf alle, die ihm im Wege stehen. Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit sind immer ein Hinweis darauf, dass wir auf die falsche Sache vertrauen. In Römer 9, Vers 33 steht, wer auf ihn, auf Jesus vertraut, wird nicht enttäuscht werden oder wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit machen deutlich, dass ich auf eine falsche Sache vertraue. Und das erste Zeichen davon ist, dass wir negative Gedanken haben. Aber mit der Zeit kommen diese Gedanken auch raus. Wir beklagen uns, wir murren, wir reden negativ und schlussendlich landen wir im Selbstmitleid. Und es gibt viele Leute, die in diesem Sinne am Boden liegen. Sie schauen zurück und sagen, siehst du, ich kann nichts tun. Schon jahrelang. Niemand hat mir geholfen. Andere stehen mir im Wege. Und wenn ich das sehe, ist klar, auch Gott muss irgendwie gegen mich sein. Aber was macht Jesus? Er fordert den Mann zu einer Entscheidung heraus. Jesus sagt zu ihm, Vers 8, steh auf, nimm deine Matte und geh. Also Jesus legt diesem armen Mann jetzt nicht die Hände auf und betet für ihn. Jesus gibt ihm kein tröstendes Bibelwort mit. Er hält ihm keine Predigt. Er streckt nicht mal die Hand aus, um ihm aufzuhelfen, was ja eigentlich auch nett gewesen wäre. Jesus fordert ihn zu einer Entscheidung heraus. Du entscheidest, steh auf. Das kann man sich gut merken. Steh auf. Wenn ich am Boden liege, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, steh auf. Wenn mir jemand nicht hilft, steh auf. Wenn mir andere im Wege stehen, steh auf. Wieso greifst du nicht ein? Weil du aufstehen musst. Wenn ich möchte, dass sich etwas ändert, muss ich mich entscheiden. Ich muss aufstehen. Ich kann nicht warten, bis der andere sich ändert. Ich muss aufhören, anderen die Schuld zu geben. Und ich muss aus meinem Selbstmitleid heraus. Aber es gibt ein Problem. Manchmal will ich das gar nicht. Manchmal will ich gar nicht aufstehen. Sich selbst zu bemitleiden hat ja auch etwas Schönes. Für eine Weile, nachher ist es zum Kotzen. Anderen Menschen die Schuld für meine Misere zu geben, das ist ja auch irgendwie auch bequem. Nein, ich will nicht aufstehen, ich will jetzt noch etwas böckerle, bockig sein. Und so ist die Frage von Jesus, willst du gesund werden, irgendwie auch nicht so von ungefähr. Gesund werden hatte für den Mann auch Nachteile. 38 Jahre war er jetzt hier an diesem Ort. Gesund werden würde heißen, er würde diesen Ort verlassen, diesen vertrauten Platz. Er müsste Neues wagen. Er müsste in Zukunft selber für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und er könnte nicht mehr den anderen die Schuld geben für seine Misere. Er müsste selber Verantwortung für sein Leben übernehmen. Aber es gab noch ein Problem. Was Jesus da verlangte, war ja genau das Problem. Der Mann konnte nicht aufstehen. 38 Jahre lang war das seine Erfahrung. Genau das geht eben nicht, aufstehen. Und das ist das Grundwesen des Christseins. Dinge zu tun, die wir nicht können. Wenn wir nur Dinge tun, die wir können, dann bräuchten wir ja Christus nicht. Und das Wesen des Christseins ist, Dinge zu tun, die nicht möglich sind. Und dieser Befehl, steh auf, ist gleichzeitig auch eine Verheißung von Gott. Nämlich, Unmögliches ist möglich. Wie das gehen soll, erklärt Jesus nicht. Also ich hätte es jeweils lieber, Jesus würde zuerst erklären, wie das gehen soll. Und dann muss ich mich entscheiden, dann muss ich glauben. Aber so funktioniert es nicht. Zuerst will Jesus meine Entscheidung und dann handelt er es. Also zuerst Entscheidung, dann Heilung. Am Dienstag tauschten wir in unserer Kleingruppe über Muskeltrainings aus. Es war genial und Franz Michael Hinteregger gab eine absolut hilfreiche Erklärung zum Glauben. Du sagtest, Glaube bedeutet vom Griechischen her in Jesus hineinglauben. Das heißt, ich soll meinen Blick wegwenden von Menschen, von menschlichen Möglichkeiten und in Jesus hineinglauben. Gibt es einen Bereich, in dem du am Boden liegst, wo du enttäuscht bist von jemandem, der dir nicht hilft? Wo du denkst, wenn die Person nicht wäre oder anders wäre, würde es dir besser gehen? Wo du hoffnungslos bist, enttäuscht, klagend, weil du zu kurz kommst? Wenn ja, stell dir vor, wie Jesus vor dir steht und dich fragt, willst du gesund werden? Und wenn ja, sagt er, steh auf. Dabei erklärt er nicht, wie das gehen soll. Er sagt nur, entscheide dich. Entscheide dich nicht auf andere Menschen zu bauen, entscheide dich zu ihm hin, zu Jesus hin zu glauben. Steh auf, selbst wenn deine Erfahrung die letzten 38 Jahre anders war. Ich lese weiter ab Vers 8, die Verse 8 bis 16. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zum Geheilten, heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte mir, nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn, wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer gehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Dann begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Mich erstaunte, dass in diesen ersten Versen, in diesen Versen 8 bis 11, viermal das Wort Matte erwähnt wird. Also ich nehme jetzt nicht an, dass dieser Mann 38 Jahre lang auf derselben Matte gelegen hatte. Aber auch wenn er nur ein Jahr darauf lag, war die sicher schon irgendwie etwas muffelig. Und die war auch nicht viel wert, die war normalerweise aus Stroh. Aber weshalb ist jetzt diese Matte so wichtig, dass er die mitnimmt? Ich habe bei der Einführung in die Predigreihe gesagt, wir sollen immer beim Bibellesen so Ausschau halten, wo sind verdächtige Stellen? Und das ist für mich so eine verdächtige Stelle. Wieso wird das so betont, diese Matte? Und immer wenn wir so eine verdächtige Stelle finden, sollen wir irgendwie graben und versuchen, gibt es einen Schatz? Und ich möchte euch sagen, was ich da entdeckt habe. Wir müssen etwas ausholen. Zur Zeit des Alten Testaments gab Gott 10 Gebote. Und in diesen Geboten offenbarte Gott sein Wesen, wie er ist, seine Gerechtigkeit. Und dann das Ziel war, dass wir Menschen, wenn wir versuchen, diese zu halten, dass wir sehen, hey, wir schaffen das nicht. Wir können niemals irgendwie gerecht werden. Und dass wir so zubereitet werden, hey, wir brauchen einen Erlöser. Wir schaffen nicht mal das erste Gebot. Wir brauchen jemanden. Wir können nicht selber uns zu Gott hocharbeiten. Wir brauchen Hilfe. Aber anstatt nach einem Erlöser zu fragen, machten die Juden etwas anderes. Um diese 10 Gebote herum machten sie sozusagen einen Zaun von 615 zusätzlichen Geboten und Verboten. Und der Gedanke war, wenn wir diese nicht durchbrechen, kommen wir gar nicht zu diesen 10 Geboten, um sie zu übertreten. Aber es ging noch weiter. Später machten sie nochmals Tausende von Geboten und Verboten. Sie machten nochmals einen Zaun, noch weiter herum, um ja nicht irgend zu den 10 Geboten zu kommen. Ein Beispiel beim Sabbat. Gott setzte fest in den 10 Geboten, dass man am Sabbat nicht arbeiten durfte. Die Rabbiner ergänzten alleine dieses Wort mit mehr als 1500 Geboten und Verboten, wie das auszuschauen hat. Zum Beispiel, dass man eben nicht irgendetwas von einem Hof zum anderen tragen kann oder dass man am Sabbat nicht heilen darf. Stellt euch vor, nur das eine Gebot, da gibt es 1500 Dinge, auf die ich achten muss. Was für ein anstrengendes, kaputtmachendes Leben. Jetzt geschah diese Heilung an einem Sabbat. Und Jesus befiehlt diesem Geheilten, die Matte zu nehmen. Das widersprach nicht dem Gebot, das Gott gegeben hat in den 10 Geboten, aber es widersprach den zusätzlichen Geboten, die die Menschen gemacht hatten. Ich stelle dir mal das Bild vor, ganz natürlich, jetzt kommt dieser Geheilte, ist überglücklich, das erste Mal nach 38 Jahren kann er wieder auf den Füßen stehen, freut sich und läuft diesen Führern voll in die Hände. Er ist ganz erstaunt, die freuen sich gar nicht über mich. Die freuen sich gar nicht, dass ich wieder laufen kann. Die haben nur eine Frage, hey, wieso trägst du diese Matte? Boah, ich glaube, der war ganz perplex. Keine Freude, keine Regung. Sie waren nur damit beschäftigt, dass er irgendetwas falsch machte. Und es wurde noch schlimmer. In Vers 16 heißt es, sie haben begonnen, Jesus zu verfolgen wegen dieser Sache. Und in Vers 18 heißt es sogar, sie haben ihn versucht zu töten. Diese Führer sehen nicht, dass da ein Mensch 38 Jahre lang litt und nun geheilt wird. Sie sehen nur, dass er die von ihnen gemachte Vorschrift nicht eingehalten hat. Sie hatten kein Mitleid. Sie freuten sich nicht darüber, dass es ihm gut ging. Ihnen wäre wahrscheinlich lieber gewesen, er wäre noch am Teich gelegen, noch krank, als dass er seine Matte trägt und ihre Gesetze übertritt. Und das ist Religiosität. Und die erkennen wir immer, wenn wir unbarmherzig sind gegenüber anderen. Oder wenn wir uns nicht freuen über die Erfolge von anderen. Wenn uns die Menschen nicht mehr wichtig sind, wenn uns die Regeln, die wir selber aufgestellt haben, wichtiger sind als das Glück der Menschen. Und von dieser Religiosität sind auch wir Freikirchen nicht ausgeschlossen. Auch wir können plötzlich über Matten diskutieren, anstatt uns darüber freuen, wenn jemand geheilt wird. Immer wenn es uns mehr um, oder wenn es uns nicht mehr um Menschen geht, sondern um das Einhalten von Traditionen, von ungeschriebenen Gesetzen, die gar nicht in der Bibel stehen, dann leben wir Religion und nicht Glaube. Und diese Religiosität erkennen wir, wenn wir anderen gegenüber nicht barmherzig sind. Wenn wir andere verurteilen durch ihr äußeres Verhalten. Wenn wir im Stress sind, es anderen gut zu machen. Und wenn wir im Stress sind, es Gott gut zu machen durch unsere Anstrengung, durch unsere Regeln. Jetzt gehen wir nochmals zurück. Jesus wusste, als er diesen Mann geheilt hatte, wenn er diese Matte nimmt, gibt es Stress. Und er sagt, hey, nimm die Matte. Und der arme Kerl nimmt sie und läuft den voll in den Hammer. Das ist doch irgendwie auch etwas gemein von Jesus, oder? Nee. Er wollte diesen Menschen ganz gesund machen. Die erste Stufe sozusagen, steh auf von deinem Selbstmitleid, von deinen Ausreden, von den falschen Erwartungen in Menschen, von den negativen Erfahrungen, von dem Blick auf andere Menschen, triff eine Entscheidung, mir zu glauben. Also komm von den Menschen weg und vertraue in mich hinein. Der Mann traf die Entscheidung, er ließ sich darauf ein und konnte widerstehen. Aber jetzt bestand die Gefahr, dass er gleich in die nächste Falle tappt. In dieses religiöse System, das auf Regeln baut, wo man selber gerecht wird, wo man Gott gefallen will durch Regeln und Vorschriften. Und indem Jesus sagt, nimm jetzt deine Matte, macht er deutlich, geh in deiner neuen Freiheit nicht in die Falle eines religiösen Systems, das aus Tausenden von unnützen Regeln besteht. Halte meine Gebote, aber geh nicht in ein System, wo du versuchst, durch äußere Regeln dir selber, Gott oder anderen Menschen zu gefallen. Also wende deinen Blick ab von Menschen, vertraue in Jesus hinein. Und dann bleibe in mir und geh nicht in ein religiöses System, wo du es aus eigener Kraft schaffen willst. Ich möchte heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du eine ganz konkrete Entscheidung treffen kannst. Vielleicht bist du enttäuscht, weil dir andere Menschen nicht helfen. Vielleicht denkst du im Tiefsten, das sagst du natürlich nicht bei uns, aber im Tiefsten, hey, ich wäre weiter, wenn diese oder jene Person nicht wäre. Vielleicht bist du neidisch auf jemanden. Vielleicht kannst du dich nicht über den unverdienten Erfolg eines anderen freuen. Vielleicht tust du dir schwer mit barmherzig sein, besonders gegenüber jemandem, der es nicht verdient. Oder vielleicht hast du sogar in irgendeiner Sache die Hoffnung schon verloren, weil du 38 Jahre die Erfahrung gemacht hast, es geht nicht. Du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen, aufstehen in dieser Sache. Vielleicht ist der Beginn dieses Aufstehens, dass du ein Gespräch suchst, das du schon lange vor dich hinschiebst, das nicht so angenehm ist, aber du denkst, das wäre am Platz. Oder vielleicht ist das Aufstehen, dass du eine Sache anpackst, von der du eigentlich schon länger weißt, Gott möchte es. Gott möchte es, dass ich da mal vorwärts mache. Wir werden ein Musikstück hören Und während dieses Liedes kannst du einfach beten, dass Jesus zu dir redet. Und wenn dir ein Bereich in deinem Leben in den Sinn kommt, dann betrachte es als ein ganz großes Vorrecht. Wenn Jesus zu dir in einer Sache, die kann klein oder groß sein, wenn Jesus zu dir in einer Sache sagt, steh auf, dann ist es immer ein Vorrecht. Stellen wir uns diese Situation nochmals vor in der Säulenhalle. Da waren wahrscheinlich Hunderte von Menschen, jedenfalls steht eine große Menge. Aber Jesus geht nur zu einem Einzigen. Alle anderen hatten die Chance nicht und mindestens nicht zu der Zeit. Und wenn Jesus zu dir spricht und in einer Sache sagt, jetzt klang gleich, steht da in diesem Bereich auf, dann betrachte es als ein Vorrecht und auch als eine Verheißung. Steh auf und glaube in dieser Sache in mich hinein. Das wäre genial, wenn das wir erleben dürfen. Jemand klingelt schon, aber ich will das genauso machen. Wenn du eine Entscheidung wird klarer, wenn man sie bekennt, oder? Dann muss man dazu stehen. Und wir werden es so machen, wenn du dich entscheidest, wenn du merkst, okay, da klopft Jesus an mein Herz. Ich treffe meine Entscheidung, ich will in dieser Sache aufstehen, dann kannst du mir ein SMS schicken. Oder ein WhatsApp, geht auch noch knapp, oder ein Signal. Und ich werde dann diese Zahl dem Gebetsteam weitergeben und die werden eine Woche lang für dich beten. Das heißt, ich werde nicht die Namen weitergeben, aber nur die Zahl. 3 oder 7 oder 30 oder wie viel auch immer. Und das Gebetsteam bekommt diese Zahl, mehr nicht, aber sie betet dann für diese Leute. Und Gott weiß dann schon, wer hinter dieser Zahl steckt und er wird die Gebete erhören. Also wir machen jetzt diese Zeit der Stille. Sei einfach vor Jesus. Vielleicht sagt er dir in einem Bereich, willst du gesund werden? Willst du? Wenn ja, steh auf. Triff eine Entscheidung, in mich hinein zu vertrauen, aber nicht in religiöse Regeln hinein, sondern in mich. Nach dieser Stille habe ich etwas Geniales, Faszinierendes. Dann kommt der Höhepunkt der ganzen Geschichte, aber da komme ich dann später drauf. Machen wir diese Zeit der Stille. Jetzt kommt der absolute Hammer. Vers 14, da heißt es, später traf Jesus den Gelähmten im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund, tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Gott zeigt uns in der Bibel klar, dass Leid nicht immer die Folge von Sünde ist. Das sehen wir zum Beispiel im Johannesevangelium in Kapitel 9. Da ist einer, der blind ist. Und Jesus sagt ganz klar, der ist nicht blind, weil er etwas falsch gemacht hat oder weil seine Eltern gesündigt hätten. Nein. Gott macht aber auch klar, dass Sünde die Ursache von Leid sein kann. Und da lesen wir zum Beispiel im Korintherbrief, dass in dieser Gemeinde, in dieser Kirche in Korinth, einige körperlich krank waren, weil sie eben gesündigt hatten. Einige waren sogar gestorben deswegen. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Mann, tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer gehen. Das lässt vermuten, wir wissen nicht ganz sicher, aber es legt die Vermutung nahe, dass dieser Mann 38 Jahre lang krank war, weil er eben gesündigt hat, weil er etwas Unrechtes getan hat. Und das gibt mir unheimlich Mut. Selbst wenn ich selber schuld bin und in irgendeiner Misere bin, weil ich es verbockt habe, gibt es ein Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus schenkt diese Gnade. Ich muss nie denken, ich darf nicht mehr zu Jesus kommen. Und falls du während der Zeit der Stille nicht ganz sicher warst, ob Jesus dir noch eine Chance gibt, hier ist die Antwort. Selbst wenn du es dir selber eingebrockt hast, du kannst dich entscheiden, aufzustehen. Nimm diese Gnade an, aber nimm sie nicht für selbstverständlich. Jesus sagt zu dem Mann, tu nichts Unrechtes mehr. Also verhalte dich nicht so wie früher. Ändere dein Leben, dein Verhalten. Und jetzt noch eine Perle. Es gibt noch mehr, aber eine muss ich noch sagen. Die Geschichte fand beim Schaftor statt. Also, da ist Jerusalem. Da war eine Stadtmauer um die Stadt und die hatten verschiedene Tore. Und im Norden befand sich das Schaftor. Wenn jemand gesündigt hatte, durfte er ein Opfer bringen und durch das Opfer konnte er Vergebung bei Gott erhalten. Und das ging so. Jemand kam mit einem Opfertier, zum Beispiel mit einem Schaf, nach Jerusalem. Er durfte im Tempel seine Hand auf das Tier legen und dann wurde es geopfert. Und so wurde symbolisiert, meine eigene Schuld wird jetzt auf dieses Opfertier übertragen und dieses Tier stirbt anstelle von mir. Ich hätte den Tod verdient, jetzt muss es dieses Schaf sterben und ich darf weiterleben. Das Opfertier musste aber absolut makellos sein. Das war ein enormer Anspruch, weil Schafe, die rennen schnell mal irgendwo hin und verletzen sich, haben irgendein krummes Bein oder was auch immer. Und das war eine hohe Anforderung. Es gab extra eine Art Polizei, die kam auf den Hof, bei uns jetzt, Weidachstraße 24, inspizierte die Tiere, die da im Stall waren und entschied, ob es würdig ist, ob es makellos ist oder nicht, ob es sich eignet für ein Opfer oder nicht, ob es alle Bedingungen erfüllt. Hatte jemand kein solches Schaf, konnte er auch beim Schaftor in Jerusalem ein solches kaufen. Kaufen musste man es in Schekel. Also wenn man nicht Schekel hatte, eine andere Währung, Euros zum Beispiel, dann konnte man das umtauschen. Aber das war schon der erste sehr kostspielige Schritt. Und dann konnte man ein Tier kaufen. Aber weil das makellos war, waren das horrende Preise. Und so war das Erhalten von Vergebung sehr aufwendig und sehr, sehr kostspielig. Und jetzt kommt's. Der Haupteingang der Stadt war auf der Südseite, die schöne Pforte. Dort gingen die Leute rein. Aber Jesus kommt in dieser Geschichte nicht durch den Haupteingang, sondern durch das Schaftor. Durch das Tor, bei dem die Tiere gekauft wurden. Und er verdeutlicht damit, ich werde als Opfer sterben. Ich bin dieses Opfer und werde stellvertretend für euch sterben. Und später tat er genau das. Er starb als vollkommenes, makelloses Opfer, als vollkommener Mensch am Kreuz. Er starb für dich und mich. Er starb an stellvertretend für uns, damit wir weiterleben können. Und deshalb hat er das Recht, heute zu sagen, steh auf. Auch wenn du selber schuld bist, dass du in diese Misere gekommen bist. Ich finde das genial. Und ich möchte in diesem Sinne einfach Gott danken und für uns beten. Ja, Jesus Christus, es ist so faszinierend, wie du alles für uns getan hast. Du bist gestorben für uns als vollkommenes Opfer. Und wir haben die Chance, wo wir auch sind, was sie auch verbockt haben, oder auch wenn wir nichts dafür können, zu sagen, aufzustehen und zu entscheiden, ja, ich will gesund werden und ich will aufstehen. Und ich bitte jetzt für alle, die wir hier sind, für alle, die zuhören, zuschauen, irgendwo in einem Wohnzimmer, schenk, dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir aufstehen, in dich hineinvertrauen, aber dann auch in dir bleiben und nicht in eine Religiosität kommen. Danke, dass du diese Chance gibst. Amen. Wir haben jetzt nur die ersten Verse betrachtet. Wenn ihr weiterlest im Kapitel 5, dann lernt ihr Jesus noch viel mehr kennen. Und ich habe im Skript eine kurze Einteilung, die uns hilft, einfach dieses Kapitel 5 und den Rest des Kapitel 5 zu verstehen. Und kommenden Sonntag wird es um die Speisung der 5000 gehen, also um Kapitel 6. Und es ist das nächste Beispiel, in dem Jesus eine Frage stellt. Und wenn ihr es lest als Vorbereitung für die nächste Predigt, am nächsten Sonntag, dann achtet mal, was stellt Jesus für eine Frage, überlegt euch weshalb und was kommt da aus Philippus heraus, dem diese Frage gestellt wird. Weil das ist dann der Schlüssel, um das Ganze besser zu verstehen.